Merci Daniel, merci Jeanne und Tanja für den Einstieg, für den Boden vorzubereiten, für das, was wird kommen. Wenn wir so auf das letzte Jahr schauen, so können wir jetzt ja zurückschauen und sagen, haben wir das erreicht, was wir wollen. Aber das können wir ja nur, wenn wir dann wirklich das Ziel gesetzt haben. Und wenn wir so ins neue Jahr raus schauen, wenn wir dann Ende Jahr vom 16. wollen sagen, haben wir es erreicht, dann müssen wir jetzt hier beim Terminiert, müssen wir hier einen Punkt setzen. Oder? Und zwischen so Meilensteine setzen, wo wir können ja nicht erst nach 12 Monaten her schauen und sagen, was haben wir erreicht, sondern vorweg schauen, was haben wir erreicht. Wo, ja, und da müssen wir ja fragen, wo wollen wir überhaupt her, sonst wissen wir ja gar nicht, ob wir Ende Jahr können sagen, wir sind dort. Und es war für mich so speziell, gewesen, so von Ende Jahr, so im Zug hat Gott so mit mir etwas gemacht. So. Er hat mir so eine Kiste gezeigt, die ich so ein bisschen geschüttelt. So ist es mir auch gegangen, wie es euch jetzt geht. Als ich das so gehört habe, rascheln bei Gott, habe ich gefragt, hey, hallo, was ist das? Was soll das? Oder? Und jetzt kriege ich so ein bisschen den Spalt auf und kann dir sagen, das ist etwas drin, das glitzert. Aber was ist es? Was ist es eigentlich? Was ist das, was da drinnen ist? Und gemerkt, es hat für mich viel größere Dimension angenommen, mehr und mehr, als ich eigentlich voraus irgendwo gedacht habe und gemerkt, dass etwas in mir angestoßen ist worden. Und ich habe aus dem, was mir angestoßen ist worden, habe ich für mich gefragt, ja, und jetzt, was mache ich mit dem? Für mich will ich ein Ziel setzen. Und ich habe für das 2016 ein Ziel gesetzt und für das 2017 ein Ziel gesetzt, das für uns als Gemeinde, wo ich vom Herzen sage, ich will mit euch dorthin gehen. Kann nicht allein, das ist langweilig, aber das, was mich so gepackt hat und gelostet hat, gemerkt, es hat so 3 Etappen gegeben. Eine Etappe für das 2016, dann eine Etappe für das 2017 und dann das Dessert nachher. Und jetzt so, habe ich das probiert, so auf den Boden zu bringen und probiert, das handfest zu machen für mich, dass es für mich spezifischer wird, dass es für mich messbarer wird. Und dass es so angemessen ist und dass es relevant ist und dass es terminiert ist. Und ich will euch mitnehmen heute so auf einen Start-Kickoff für das, was wir in diesem Jahr miteinander wollen und ich mit euch will. Und hoffe, ihr wollt es dann auch, wenn ihr heute hingeht, dass mir gelingt, euch anzustecken, von diesem so, Jahresschwerpunkt zu setzen. Und so ein kleiner Einstieg ist ja, haben wir den hier noch? Eigentlich auf dem Vers, den ich heute getroffen habe, auf dem Vers, den ich auch auf dem Infoblättchen getroffen habe, für 2016 der Start. Folge mir nach. Und das ist so eine von diesen Kernbotschaften, die mir gegriffen hat, so von diesen Kernbotschaften, die sagen, irgendwo spüre ich, da geht etwas, da passiert etwas. Und so hat sich mehr und mehr wirklich so rauskristallisiert, sagen so, sie hat den Namen bekommen. Ja. Der Name heisst «Mein Leben auf der Ideallinie». So. Lebst du auf der Ideallinie? Okay. Also wenn man, ich weiß nicht, ob ihr mal das Skirennen geschaut habt in der letzten Saison, ich habe so einen kurzen Ausschnitt geschaut und denkt, hey, das gibt Leute, die wissen haargenau, wo die Ideallinie ist. Also dem Russi zuhört, der weiss genau, was sie ein paar Hundertstel verloren haben, weil sie neben der Ideallinie waren, weil sie ein bisschen zu fest geschlittert sind, ein bisschen zu wenig auf der Kante sind gestanden. Er weiss, warum es der eine oder der andere im Netz spickt, das ist so ein Sonnenexpert. Und ich frage mich, so geht nicht jeder Skifahrer der Russi fragen, wo ist die Ideallinie, wieso fährt er nicht einfach auf dem Boden, oder? Und er hat etwas zu sagen, der Bernhard Russi, ist staunen alles, was er sieht. Es stimmt vielleicht noch nicht immer nach dem, was er sagt, aber das, was er sagt, ist schon richtig. Oder? Und ich glaube, dass wir für uns, wenn wir ein Leben wollen, auf der Ideallinie haben, müssen wir auch wissen, was ist denn genau die Ideallinie? Weißt du nicht, was du dir darunter vorstellst? Frage, ist dein Leben auf der Ideallinie?
Ich
weiß, im
Russisch ist es einfacher,
den anderen
Ideallinien zu sehen als selber.
Bei den anderen sehen wir, wie sie abdriften. Dann sehen wir sie ein bisschen querstück. Ja. Ich hoffe, dass der heute der Heilgeist ist schon zumindest etwas mehr kannst vorstellen. Und ja, das Ziel so formuliert, und es wäre jetzt an dir, die wirklich zu einem smarten, persönliches Ziel formulieren, wenn du das willst. So. Das Erste ist, deine Persönlichkeit wird gestärkt. Ich glaube, dass Gott etwas in dich hineingelegt hat, wo noch nicht alles draussen ist. Ich glaube, dass Gott etwas in dich hineingepflanzt hat, wo du noch gar nicht entdeckt hast, wo vielleicht so ein bisschen etwas erahnst, manchmal. Wo vielleicht manchmal dir etwas sogar ein bisschen Angst macht. Wo vielleicht manchmal etwas ein bisschen unbekannt ist in dir drin. Und ich will mit dir auf den Weg gehen, wo du diese Schätze haben in diesem Jahr. Wo zwischen so in die Kiste kannst greifen und merken, da ist etwas drin, etwas Kostbares, etwas Wertvolles drin. Und dass du das sicher und fest kannst in die Hand nehmen kannst und dass du mit dem etwas anfangen kannst. Dass deine Persönlichkeit gestärkt wird. Und das Zweite ist, ich will, dass du sicherer bist unterwegs. Dass ganz viele Fragen, die dich verunsichern heute, dass ganz viele Fragen, die dich blockieren, viele Fragen, die dir Angst machen, dass du dort klarere Antworten hast drauf. Dass du sicher und ruhiger unterwegs bist, weil du weißt, du bist der Ideallinie zumindest ein rechtes Stück näher. Dass gewisse Fragen nicht mehr so bedrängen, weil du weißt, ich bin auf einem guten Weg unterwegs. Und das Letzte ist, ich will erleben, dass das Wort von Gott wahr wird, wenn er sagt, dass sein Himmelreich nach ist. Ich will erleben bei uns, was das heisst, wenn das Himmelreich da ist, wenn das Himmelreich Raum einnimmt. Und nicht nur das Gehören rascheln. Ich will, dass das Hängefuss überkommt. Und dass seine Natürlichkeit bei uns Raum einnimmt. Dass seine Natürlichkeit bei uns Platz hat. Und darum habe ich das geschrieben, wird es Forum 1.0 nicht mehr geben, es wird Forum 2.0 geben. Das wäre die nächste Zusammenkunft vor dem nächsten Gottesdienst, wo ich mit euch als einen Arbeitsmorgen anschaue. Wo ich mit euch als einen Morgen anschaue und sage, dort gehen wir ein bisschen Schätze graben. Dort wollen wir etwas entdecken von dem, was ich hier geschmückt habe, von dem, was mich in Bewegung gesetzt hat. Und ich habe mal gesagt, für das Jahr, wenn wir das als Schwerpunkt setzen über das Jahr, dann wird das Teil sein der Gottesdienste, das wird Teil sein der Forums 2.0 und es wird Teil sein vom Leben. Und wenn du persönlich eine Unterstützung brauchst, wenn du persönlich dort einen Kick brauchst, dann werde ich mich zur Verfügung stellen, werde mein Leben in dein Leben investieren. Und heute ist der Kickoff zu diesem Projekt. Ich glaube, der Spruch, das ist irgendeine latinische Redewendung. Ich weiß nicht, wie sie latinisch heisst, aber die, die Asterix Obelix lesen, die werden das zwischen mal irgendwie gelesen haben. Wo heisst der, wohin des Wegs? Also, woher ist unterwegs, so die Frage. Und das ist natürlich auch meine Frage, die ich dir heute stelle. Woher bist du eigentlich unterwegs? Was ist das Ziel von deinem Leben? Und dann musst du es abbrechen, dass es wirklich zu einem smarten Ziel kannst wirklich formulieren. Und so die Frage ist, wo ist dein Ziel? Wenn dein Ziel klarer ist, wie sieht dein Weg denn aus? Und ich weiss nicht, ob du die zwei Fragen einfach so kannst in einem Satz beantworten. Wer schafft das? Was ist das Ziel von deinem Leben? Wer schafft das, so einen knackigen, smarten Satz zu formulieren? Wenn du das nicht kannst, dann weisst du auch nicht, woher du unterwegs bist. Dann weisst du auch nicht, ob du auf dem richtigen Weg bist. Dann bist du unsicher, weil du zwar schon unterwegs bist und hier und dort etwas erlebst, aber du weisst nicht, ob du auf dem richtigen Weg zum Ziel bist, wenn du gar nicht weisst, woher. Merkst du, dass es für viele Leute eine grosse Herausforderung ist, nicht nur im beruflichen Bereich, vielleicht sogar noch viel mehr im privaten Bereich. Im beruflichen Bereich muss man Ziel setzen, dort werden ein Ziel gesetzt, man muss sagen, wie man dort herkommt und Ende Jahr spätestens gibt es einen Strich und gibt es unten dran Zahlen und die sollten möglichst nicht rot, sondern möglichst schwarz und möglichst viel stellen auf der linken Seite vom Noma, dann ist es gut. Aber was ist für dich persönlich? Was treibt dich in Rotbereich hinein und was treibt dich in Schwarzbereich hinein? Diese Fragen, die wir heute Morgen so beantworten können, wollen wir nachhängen. Ein Jahr lang. Ein Jahr von deinem Leben, dir Zeit nehmen, um hier eine Klärung zu bekommen. Weil wenn wir unterwegs sind zum Ziel, ist ja noch die Frage, wie. Und hier zitiere ich gerne den Paulus. Und er sagt: Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben. Dabei ist mir klar, dass ich dies jetzt alles noch lange nicht erreicht habe, dass ich noch nicht am Ziel bin, doch ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen, damit der Siegespreis einmal mir gehört, wie ich jetzt schon zu Jesus Christus gehöre. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch habe ich den Preis nicht in der Hand, aber eins steht fest, ich will alles vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit, denn dazu hat Gott uns durch Jesus Christus berufen. Ist das Motivation genug, wenn der Siegespreis gehörst, du weißt, das ist der Siegespreis von deinem Leben, wenn du es schaffst, wie der Paulus das so zu formulieren. Ich will dem Christus nachfolgen. Allein um den Christus geht es im Leben. Ich will ihn immer besser lernen kennen. Und ich will, dass seine Kraft von der Auferstehung, die ich erfahren, also nicht nur hören, ich will es erfahren, es soll ein Teil werden von seinem Leben. Und er will auch die Leiden und den Tod, und Sterben mit dem Christus teilen. Bilder gibt es nicht. Wenn Jesus sagt, folge mir nach, dann ist das nicht einfach der Weg ins nächste McDonalds. Dann ist das nicht der Weg in die nächste Ferienanlage. Dann ist das nicht der Weg, wo wir irgendwo uns ein bisschen Bauchpinseln, sondern ist das der Weg, wo durch Leiden, wo durch Sterben, wo durch Auferstehung zu der Herrlichkeit Gottes führt. Und Paulus sagt, es ist eigentlich alles Scheissdreck als andere. Das wäre die Übersetzung von heute. Es ist eigentlich alles, was vorher war, ist Scheissdreck, ist wirklich Mist, ist der grösste Mist, den ich habe, wenn ich denke, was für mich parat ist, die Herrlichkeit bei Jesus, bei ihm dürfen zu leben. Und der Paulus sagt nachher später dort, liebe Brüder und Schwestern, nehmt euch ein Beispiel an mir oder Menschen, die leben wie ich. Und ich hoffe, dass wir zu so Beispielen herreifen. Dass wir können sagen, hey, schau den Paulus an, wenn der etwas zu weit weg ist, dann schau mich an. Ich eifere genau dem Gleichen nachher wie der Paulus. Ich lebe mein Leben so wie der Paulus, dass ich sage, es gibt hier eine Aufgabe in meinem Leben. Es gibt hier eine Herausforderung in meinem Leben. Es gibt hier ein Ziel in meinem Leben. Und ich setze alles daran, um das Ziel zu erreichen. Ich gebe mich nicht mit weniger zufrieden. Ich komme zurück zu der Ideallinie. Was soll das überhaupt? Und hier ein Bild. Hast du gewusst, dass die Ideallinie von so einer Haarnadelkurve so in die rote Punkte ist? Da. Und die Ideallinie heisst, du kommst mit der wenigsten Kraft kommst du am schnellsten durch die Kurve durch. Das wäre die Ideallinie. Die Ideallinie in einem Rennen ist auf der Skipiste anders als auf einer festen Strasse. Es sind andere Gesetze der Erdanziehung, die dort zählen. Und wenn du das auf dein persönliches Leben überträgst, ist die Frage, wie kommst du mit dem, was du hast, wie kommst du mit dieser Kraft, die du jetzt im Moment hast, wie kommst du dem Ziel, das du dir gesetzt hast, am gäbigsten, am schnellsten, am einfachsten näher? Ohne, dass es dich rausschmeißt in der Kurve. Ohne, dass du irgendwo quer stehst. Ohne, dass du an der Leitplanke bleibst hängen. Ohne, dass es irgendwo in dieser Kurve dich auf den Rücken schlätzt. Oder in die Netz spickt, wie bei den Skifahrer. Dass du durch die Kurve kommst und merkst, hey, boah, dünner. Wie bist du unterwegs und was brauchst du oder was brauchen wir, für dass wir mit dem, was wir haben, am einfachsten durchs Leben kommen? Und das Geniale ist ja, dass es eben nicht einfach diese Linie gibt, also nicht einfach der, der dieser haarscharfen, klaren Linie nächsten kommt, sondern es hat einen Einfluss, mit was du unterwegs bist. Es hat einen Einfluss, ob du das Gefühl hast, du bist auf den Schleifschuhen, auf den Schuhen, auf den Rollschuhen oder ob du einfach zu Fuss unterwegs bist. Die Ideallinie ist nicht die gleiche. Also gibt es nicht einfach eine Linie, die du musst dich anstrengen musst, genau die Linie, die der Vorder ist gefahren, sondern es geht darum, dass du deine persönliche Linie findest. Und darum glaube ich, das einzige Vorbild, das wir echt hier nehmen können, ist Jesus. Wenn wir auf ihn schauen und wenn wir schauen, wie hat er das gemacht. Ich glaube, die Linie, die unserem Leben am meisten entsprechen kann. Die Linie, die am meisten Power in unser Leben hineinbringen kann, wenn wir auf dieser Linie unterwegs sind. Weil er hat die Linie perfekt gefahren, von A bis Z. Er hat sein Ziel angestrebt, er hat keine Umwege gemacht, er hat keine Zusatzschlaufen müssen machen. Er ist von dem Moment an, wo er seinen Auftrag hat gefasst hat, hat er einfach ein Ziel gehabt, um dorthin zu kommen. Und nichts hat ihn aufgehalten. Weder Tod, weder Verleumdung, weder Angst, weder Kreuz, weder Teufel. Nichts hat ihn aufgehalten, an das Ziel zu kommen. Und das soll unsere Motivation sein. Das soll unsere Leitlinie sein. Und ich sehe, ich will euch heute so einen kleinen Anstoss geben, dass ihr spürt, was mein Herz brennt, dass ihr spürt, wo ich mit euch her, dass ihr lernt für euch, die guten Ziele formuliert, für euch den guten Weg zu gehen. Und wenn wir so im Neuen Testament mal so einen schauen, der so die Ideallinie gesucht hat, das ist also ein junger Mann zu Jesus gegangen und er sagt, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Die Frage, die ihn beschäftigt, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben überkomme? Oder dann sagen, was musst du tun, damit du die Herrlichkeit bei Gott kannst verbringen? Wenn wir beim Paulus schauen und er unterwegs ist, sagt er, es geht mir allein um Christus, es geht mir nicht mehr um meine Bedürfnisse, es geht mir nicht mehr um mein Leben. Er hat alles aufgegeben, was ihn prägt hat vorher und sagt, jetzt geht es nur noch um Christus. Wie kommst du aber auf die Ideallinie? Und wenn wir bei dem, darf ich noch schnell zurückgehen, bei dem ersten Beispiel hier sind, kennt ihr das? Was steckt da eigentlich hinten dran? Kommst du zu Jesus und sagst, was muss ich jetzt genau machen? Was muss ich machen, für das ich das ewige Leben überkomme? Also, wie viel kostet es, ist die andere Frage.
Wie lange muss ich noch auf den Knien herumrutschen, für das ich es dann habe? Wie manchmal muss ich noch ein Batzen ins Kessel tun, für das ich das ewige Leben habe? So. Und Jesus sagt ihm ja, es gibt Gesetze, du musst die Gesetze einhalten. Und was sagt der junge Mann? Alles gemacht, oder? Er hat alles gemacht, was er hat müssen, ist trotzdem noch unsicher gewesen. Und warum war er unsicher gewesen?
Gar nicht
alles gemacht. Irgendetwas hat noch gefehlt, oder? Irgendetwas hat noch gefehlt oder so etwas. Ich weiß nicht, ob er das gespürt hat. Es könnte auch sein, dass er zu Jesus ist gegangen, dass er von Jesus hat auch gehört. Hey, komm, du hast alles gemacht. Hinter allein. Du bist am Ziel. Es gibt nichts mehr, was du kannst tun. Es kann mir gar nichts mehr sehen. Es ist wirklich, das Kräftchen ist voll schon. Vielleicht hat er das erwartet. Vielleicht hat er auch tief in seinem Innersten gespürt. Könnte es echt sein, dass da noch irgendwie so Nidlen oben drauf fällt, auf dem Dessert, wo ich das gemacht habe? Und das ist der Unterschied von den Fragen, wenn du Jesus fragst, was muss ich machen? So. Und du sagst, es geht noch. Und nachher ist es gut. So. Du bist nicht auf der Ideallinie. Ich sage dem, das sind die Fragen, die am Rand dieser Strasse sind. Was muss ich machen, für dass ich nicht einen runterfalle? Das sind die Fragen. Was muss ich machen, für dass ich mich nicht rausspicke? Wir können auf die Ende sagen, das sind die juristischen Fragen von richtig und falsch. Darf man das noch? Ist das noch passend? Das sind die Fragen, die am Rand von diesem Weg sind. Du plampisch, wenn du so fragst, hin und her, sagen, ja, hier darf man. Hier darf man, hier muss man und hier muss man nicht. Man muss den Zehnt geben, dann ist das gut. Da muss ich noch eine gute Tat tun heute, dann ist das gut. Und ich sollte nicht lügen, okay, das habe ich auch nicht gemacht heute. So. Und wir plampen so hin und her von dem, was man darf und was man nicht darf. Das sind Gesetzesfragen da draussen. Und bei diesem jungen Mann sehen wir, dass es eben genau nicht um das geht. Es geht nicht darum, dass du zu Gott kommst los und sagst, hey, ich habe die Zeige Politik gehalten, da kannst du mir also gar nichts vorhaben. Da bin ich also nicht super dort drin. Oder? Das sind die Fragen vom Rand. Die Ideallinie gibt ganz andere Fragen ins Leben hinein. Und ich frage, was musst du tun? Sonst kommt dir vielleicht die Antwort. Eins fehlt dir noch. Du hast zwar da schon eine lange Liste von Sachen, die du gut gemacht hast, aber eins fehlt dir noch. Und was hat ihm gefällt? Er hat sein Herz an das gehängt, was er gemacht hat. Und Jesus sagt, alles, was du jetzt die Liste, die du bringst, all die guten Sachen, die du bringst, oder, die kannst du küdern. Verkauf das Zeug. Es ist nichts wert. Verkauf es. Du musst mir nachfolgen und nicht dem. Und das ist der Unterschied zwischen der Ideallinie und der Grenzgänger. Das ist der Unterschied zwischen dem, was darf ich noch, was passt noch gerade, was geht noch drin, darf ein Christ das nicht, die ganze Palette, die dich beschäftigen in deinen Beziehungen, in der Arbeit, darf man das, darf man das nicht. Ist die Frage, die du probierst, im Versteckten, im Stillen Liste zu machen, das habe ich alles gut gemacht, alles eingehalten. Und Jesus sagt, das ist nicht das. Du musst nicht deinen Gesetzen nachfolgen. Du musst nicht dem nachfolgen, was man darf und nicht darf, sondern du musst mir nachfolgen. Und wie können wir überhaupt dem Jesus nachfolgen? Was braucht es dazu, dass wir ihm nachfolgen können? Und ja, für heute so drei eigentlich so Kernaussagen, so Grundaussagen, wo Grundlage sind überhaupt von dem, was wir auf der Ideallinie brauchen. Das Erste ist, wenn du überhaupt auf diesem Weg willst, auf diesem Weg willst du sein, dann geht es darum, zu wissen, dass nicht du der bist, der den ersten Schritt tut. Dass nicht du die bist, die sich etwas ausdenkt. Dass nicht du die bist, die sagt, und jetzt fange ich an, sondern zu wissen, du bist erwählt. Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Zählt für dein Leben. Auch wenn es hier um Jeremia ist gegangen, wo in den Dienst ist gerufen worden. Bevor Gott dich bildete, die Mutterleib, hat er dich aus der Welt gehabt. Was hast du denn mitgebracht? Was hast du denn für eine Liste gehabt, von Sachen, die schon alles gut gemacht hast? Bevor du Paps machst, bevor dein Herz hier im Millimeterbereich davon schlägt, so, sagt Gott, ich habe dich auserwählt. Gott hat dich höchst persönlich auserwählt. Wir sehen, das ist also das Thema, das eigentlich durchgeht. Hier gilt es im Jeremia. Hier schreibt Paulus den Epheser: Weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns schon im Voraus als seine Erben eingesetzt. Du bist sein Kind. Er hat dich auserwählt, dass du sein Kind darfst sein, dass du Erb darfst sein von ihm. Er hat dich auserwählt. Oder noch krasser, Johannes: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt, die bleibt. Da fällt etwas hin. Ich habe euch erwählt. Nicht der hat mich gewählt. Wenn du meinst, du hast einen guten Entscheid gewählt, dass du hast gefunden hast, Gott, jetzt habe ich dich erwählt, zu wissen, er hätte dich schon vorher erwählt, sonst hättest du gar nicht ihn können erwählen. Er hat dich erwählt. Er hat dich schon gekannt, bevor du im Mutterleib bist gebildet worden. Wenn ich so mit Ehepaar darf unterwegs sein, ist das etwa so eine Frage, die ich stelle, warum gerade sie? Oder? Conan, warum gerade Andrea? Andrea, warum gerade der Conan? Oder? Und die frischer geheiratet sind, die wissen das alles noch. So. Die, die schon länger geheiratet sind, wissen das alles nicht. Die wissen nicht mehr, warum es gerade die Person war, die sie ausgewählt haben. Und manchmal kommen da so kleine Sachen, wo ich denke, ich werde jetzt nicht der Partner sein, das hören. Warum muss ich auserwählt worden? Weil nicht jede Beziehung einfach so anfängt, dass man sagt, paff, du bist es, oder? Und es ist nicht, weil du die schönsten Augen hast, bist erwählt bei Gott. Nicht, weil du gerade irgendetwas so Tolles gemacht hast, bist du erwählt bei Gott, sondern du bist erwählt, weil du bist. Und wenn wir das in unseren Beziehungen so leben können, dass, wenn ich der Hand sage, ja, weißt, ich habe dich gewählt, und boah, dann hast du mich mega beeindruckt, du warst einfach die schönste von diesen 10 Frauen, die sie dort waren. Oder? Darum habe ich dich erwählt. Oder? Was heisst das heute? Es hat auch immer 9 Konkurrentinnen nebenan. Oder? Und dann bin ich die Schönste gewesen, wie ist das heute? Und sie fängt sich an von messen, diesen 9, die hier nebenan sind, und sagen, die Konkurrenz ist gross heute. Oder? Und das wird der Hanna nicht die Sicherheit geben, sonst sie ja sehr wählt. Punkt. Weil das immer 9 hat, die noch schöner könnte sein nebenan. Und die Frage ist, warum hast du ausgewählt? Und klar wählen wir aus, nach dem, was wir sehen. Klar wählen wir aus, nach dem, was wir hören, nach dem, was wir spüren. Und dann übertragen wir das auf Gott. Und denken, er hat uns auserwählt, weil. Und dann sind wir plötzlich so, mehr oder weniger, sicher ein bisschen versteckt, aber schon ein bisschen stolz, er hat mich auserwählt wegen, oder? Er hat uns auserwählt, bevor überhaupt irgendjemand gewusst hat, gibt es ein Mädchen oder ein Bub. Bevor überhaupt jemand gewusst hat, was haben die für Ohrfarbe, was haben die für Ohren, was werden die mal machen, erwählt. Und es gibt doch ganz eine andere Sicherheit, wenn Gott sagt, ich habe dich erwählt. Nicht weil du der Größte bist, nicht weil du der Beste bist hier, nicht weil du hier so toll bist, das ist ja alles gut und recht, das will er ja nicht wegtun, aber du bist erwählt, Punkt. Und ich will, dass diese Botschaft in dein Herz reingeritzt wird, dass sie reingebrannt wird. Dass du weißt, dass Gott dir erwählt hat. Und wenn er erwählt hat, ist das so etwas Tiefes drin, er hat ihn zum Erbe gesetzt. Und ich habe noch von niemandem gehört, von er enterbt. Ich habe noch keine biblische Geschichte gelesen, wo Gott sagt, das ist mein Kind, oder du so dumm da hast, können wir dich jetzt nicht mehr, du musst jetzt weg. Oder so. Er hat dich erwählt. Eine von diesen Grundlagen, für überhaupt auf dieser Ideallinie zu leben. glaube, das ist der Start. Und wenn wir, schauen, oder, wie der Jesus ist erwählt worden, das ist manchmal auch noch so etwas, wo wir darüber stolpern oder wo, ja, wo uns nicht so klar ist. Wenn wir Jesus nachfolgen, Jesus ist nicht Gott. Habt ihr das gewusst? Jesus sagt, ich bin der Weg, der zu Gott führt. Und wir hatten später mal, das ist nicht biblisch, das finde ich nicht die Bibel von dieser Dreieinigkeit, das ist kein biblischer Ausdruck, das ist etwas, was später geboren ist. Und das ist geboren aus dem, weil die Menschen, wie gesagt, die sind so in der Einheit immer. Die sind so verbunden, dass Jesus mit dem Gott und dem Heiligen Geist ja nicht mal einen Namen hat. Oder die sind so verbunden, dass man denen einfach sagt, sie sind eins. Und das kann zu Missverständnissen führen. Das kann zu falschen Wegen führen. Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Gott sagt über Jesus, das ist mein Sohn, der die ganze Freude ist. Und der Sohn, der die ganze Freude ist, können wir sagen, Jesus, der eigentlich alles in dieser Welt verkörpert, was Gott kann, so müssen wir das vielleicht anschauen. Alles, was Gott in die Welt kann geben, das Beste, was er in die Welt kann geben, ist Jesus. Sein einziger Sohn. Und er gibt seinen einzigen Sohn für was? Für dass wir drin entdecken, was eigentlich Liebe heisst. Dass wir drin entdecken, wie Gott Liebe versteht. Und Gott sagt zuerst, ich habe dich erwählt. Wisst ihr überhaupt, wann er das sagt? Bei der Taufe. Was hat er denn schon gemacht, Jesus, bis dorthin? Was hat er schon gemacht bis dann?
Nichts.
Er hat ein bisschen schlau rumgeschwätzt. Genau. Er hat gemerkt, das ist einfach. Und über dem sagt Gott, ich habe dich erwählt. Das ist mein geliebter Sohn. Und so sollen wir das Erwähltsein wirklich in uns Sinn haben. Johannes steht nachher, er hat uns erwählt, für das wir Frucht bringen. Und was heisst die Frucht?
Die Frucht vom Geist.
Die Frucht vom Geist. Was ist die Frucht vom Geist?
Liebe.
Die Liebe. Die grösste ist die Liebe, oder? Plus, plus, plus. Das kommt alles aus der Liebe raus. Und das soll uns in Bewegung setzen, dass die Erwählung eben so weitergeht. Dass wir die Sicherheit, die Festigkeit innen haben, er hat uns erwählt. Und das ist ein Zeichen von seiner Liebe. Und wir sollen in dieser Liebe unterwegs sein. Und nicht im Richtigen tun. Oder zum Richtigen machen. Jesus sagt seinen Jüngern einmal, und das ist vielleicht etwas, was wir uns auch fragen können. Er sagt nicht den Weg zum Vater. Und er sagt, Jesus, den Weg kennt ihr ja. Nein, Herr, widersprach ihm Thomas, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir denn den Weg dorthin finden? Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Jesus ist der Weg, der dorthin geht. Und Jesus zeigt uns den Weg eben auf der Ideallinie an. Weil es ein Weg ist von der Liebe, wo Jesus immer vor Augen hat, wie kann ich der Welt die Liebe zeigen. Das ist die Frage, die uns so bewegen. Wie kannst du die Liebe, die Gott dir gibt, in die Welt hineintragen? Wie kannst du im Moment jetzt die Liebe am besten weitergeben? Das sind die Fragen, die uns der Ideallinie näher bringen. Und wenn Jesus sagt, dass er der Weg ist, so, dann können wir schauen, wie ist er diesen Weg gegangen. Frage, Jesus, wo bist du unterwegs? Was tust du? Was hast du da? Und was ist deine Botschaft an mich? Dann ist es immer eine Botschaft von der Liebe. Immer. Auch wenn das manchmal unangenehm ist. Weil Liebe ist nicht das, was wir unter Liebe verstehen mit der rosa-roten Brille. Das ist nicht Liebe. Das sind verliebte Gefühle. Liebe ist ein Entscheid. Und Liebe bleibt dran, ohne zu rechnen. Liebe bleibt bei dem Grundentscheid, was sie gefällt hat. Ich will mein Leben geben für dich. Ich will das Beste geben für dich. Das ist der Weg, wo Jesus dem jungen Mann sagt, verkauf alles, was du hast und folge mir nachher. Weil es nicht um das geht, was du mitbringst, sondern um das, was dein Herz bewegt. Das, was dein Herz in Bewegung gesetzt wird. So kommen wir zum nächsten Teil. Oder sind wir im nächsten Teil? Es geht nochmal um Liebe. Was heisst das für dich? Wo ist die Liebe, die dich bewegt? Wo ist die Liebe, die dich in Bewegung setzt? Und dort die Frage, ist das der Weg, wo du unterwegs bist drauf? Ist der Weg, wo du auf dieser Liebe getroffen bist. Die Auserwählung führt dich auf den Weg. Die Auserwählung steckt dich an mit dieser Liebe und das soll in Bewegung setzen. Darf ich hier noch eine Klammer aufnehmen zu der Jahreslosung? Wer kennt die Jahreslosung von diesem Jahr? Du hast schon, ja.
Gott wird uns trösten wie eine, wie die Mutter eintröstet.
Genau. Gott wird uns trösten wie die Mutter eintröstet. Wunderschöner Vers, oder? Ja, nicht. Gott wird uns trösten, wie eine Mutter tröstet. Ist das etwas?
Nicht verloren.
Manchmal braucht es noch heilig, damit man den Trost kann.
Die Erfahrung vielleicht nicht die richtige. Das Bild wäre sicher schön.
Habt ihr die Verse vorher auch schon gelesen? Es ist ja noch spannend, wenn man so eine Jahreslosung nimmt und so an so Sachen drin denkt und sagt, der Trost ist etwas Wunderbares. Oder zu wissen, dass Gott einem tröst, ist wunderbar, man kann dort bleiben stehen. Aber wieso heisst es hier, Gott tröstet wie eine Mutter, ist der Gott weiblich? Ist Gott eine Frau? In der Hütte schon, oder? Aber in der Bibel. Ist Gott eine Frau? Beides.
Das heisst ja.
Ja.
Dass der Heilige Geist ist, der Tröster.
Mhm.
Das ist das Bild.
Ich lande noch ein bisschen weiter in der Spannung. Lesen euch die Verse vorher stehen. Freut euch mit Jerusalem, jubelt alle in der Stadt, die ihr liebt. Singt alle voller Freude mit ihr, die ihr um sie getrauert habt. Dann werdet auch ihr euch an ihrer tröstenden Brust satt trinken können und euch an ihrer herrlichen Mutterbrust erfreuen. Denn so spricht der Herr, schaut, ich werde den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen Fluss nach Jerusalem fließen lassen. Ihre Kinder werden saugen, sie werden auf den Armen getragen und auf den Knien liebkost werden. Ich selbst werde euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Sagt Gott. Wenn wir das in der heutigen Zeit anschauen, hat das noch eine ganz andere Bedeutung als dann. Was hat denn der Trost von der Mutter geheissen? Dann ist man ja nicht im Haushalt zusammengelebt, dann hat man mit der Sippe zusammengelebt. Und die Sippe ist vom Ältesten geführt worden. Und der Älteste hat ein paar Frauen gehabt. Und jede Frau hat 10, 15 Kinder gehabt. Das war der Reichtum. Und wenn wir jetzt sagen, in dieser Zeit tröstet, wie ein Vater tröstet. Also der Vater hat doch nicht Zeit für Trost, für seine Haufen Kinder und Grosskinder, die man ist gar nicht möglich gewesen. Aber Mutter ist etwas viel Individuelles dort drin. Oder Mutter hat sich gewusst, welches Mutter ist. Weil Mutter hat sich um das Kind gekümmert. Der Vater hat sich nicht so sehr um das Kind gekümmert. Um die Kleinen sowieso nicht. Wenn sie dann ins Heiratsalter sind, dann war es seine Aufgabe, gewesen, gute Partner auszusuchen. Aber vorher hat sich Mutter um das Kind gekümmert. Und was heisst das für die Leute? Was könnte auch noch drin sein? Und ich glaube, dass das ist eben auch wieder ein Zeichen von dieser Liebe. Wenn Gott hier würde sagen, das ist der Trost vom Vater, oder? Ich meine, kann ein starker Mann hat den Trost vom Vater bekommen. Aber kann ein starker Mann den Trost von der Mutter bekommen? Liebe Männer, könnt ihr euch vorstellen, das heisst, du wirst dich an der tröstenden Brust deiner Mutter satt trinken und an ihrer herrlichen Mutterbrust erfreuen. Ist das Trost für dich? Stellst du dir vor, dass wenn du traurig bist, dass du dir die Brust von deiner Mutter würdest satt trinken noch einmal?
Wenn du traurig bin, bin ich wieder ein Bild drin zum
Frühstück. Ja, hallo, was soll der Vers? Und noch als Jahreslosung. Genau. Ich glaube, das ist der Weg, wo wir diesen Vers müssen verstehen müssen. Oder was will der Vers sagen? Es geht darum, dass wir die wirklich die eigentlich beschützt haben. Dass die nächste Nähe, so, oder, wo ein Kind überhaupt erleben kann, Und das heisst, wir müssen Kind werden. Sonst können wir den Trost vom Vater gar nicht annehmen, respektive hier von der Mutter. Stell dir vor, du gehst zu der Mutter und sagst, oh, und der Tom geht zu deiner Mutter und sagt, oh, ich bin so traurig, nur ein bisschen trösten. Was macht sie? Nimmt sie dir noch einmal so richtig Brust und Herz? Warum willst du das nicht? Du bist doch ein starker Mann. Du brauchst doch nicht mehr die Mami, die dir das sagt. Oder? Und genau das, denke ich, könnte auch in diesem Vers sein. Es ist nicht ein Verlust, wenn wir von diesem Gott noch einmal klein werden. Es ist nicht, dass wir etwas aufgeben, wir gewinnen, wenn wir wirklich als kleine Kind noch einmal zu ihm gehen können und uns trösten können, wie eine Mutter die Brust tröstet. So, wir haben wieder Bekannte sehen, wo das Kind schon jährig ist und die noch die Brust tröstet wird. Irgendwo wird es nicht mehr so natürlich. Aber wir brauchen das nicht mehr. Und Gott sagt, das ist genau das, was du brauchst. Noch einmal dürfen Kinder sein. Was hat ein sechsmonatiges Kind vor seiner Mutter zu blöffen? Was hat das zu sagen, ich habe heute noch meine Einstwingler voll gemacht, juhu, oder? Nichts zu bringen, oder? Und wir sollen zu dem Gott kommen, und nicht, dass wir etwas müssen bringen müssen, sondern dass wir noch einmal dürfen, Kind sein. Dass wir noch einmal dürfen, ich muss die Chance hocken, und du siehst, ist eigentlich der grösste Trost, oder, den man überhaupt bekommen kann, wo da ist keine Abwehr drin. Da sind keine schlechten Gedanken drin, den noch einmal erleben. Und ich glaube, das hat auch wieder mit dieser Liebe zu tun. Und vielleicht ist es eben ein Stück von dem Weg, den wir auch dürfen machen. Dass wir zu dem Gott kommen, ohne dass wir die Liste machen, was wir alles gemacht haben. Sondern sagen, das ist eigentlich, ich bin einfach nur der Kleine. Ja. Und was macht Gott mit uns? Er sagt, ja, du bist klein, bleibst klein, du wirst eh nie etwas wird aus dir und du wirst es nicht lernen. So. Und ich sage, du bist meine Perle. Du bist die, die ich ausgelesen habe. Und du bist die, die ich Geschichte schreibe. Im 2016. Amen. Ich kann einen Moment Zeit geben. Ihr habt auf dem Fötzel, den ihr wieder bekommen habt heute, hinten noch Platz. Da habt ihr auch schon etwas mitgenommen habt, zum Aufschreiben.
Die, die nicht wissen, dass das Marktziel formuliert
ist. Hier noch eine Anregung dazu.